Buona dimineața, guten Morgen. Wir sind gestern bei 26 Grad in Budapest abgeflogen und bei 11 Grad und stürmischem Wind, zugigem Wind und Regen in Memmingen angekommen. Und Inge war schon angeschlagen und hat sich jetzt heute abgemeldet, weil sie nicht so jemand gefährden will. Sie ist erkältet. Wir sind froh, wieder zurück zu sein, denn die Zeit war schwierig. Und wir haben gemerkt, wie nötig wir es als Jünger Jesu haben, im Gebet mit ihm verbunden zu sein. Wir danken euch, die ihr für uns gebetet habt und auch weiter betet, denn das ist gut. Herr Jesus, danke, dass wir alle Zeit mit dir in Verbindung sind. Dir sei auch Ehre für dein Wort und lass es mich heute in Wahrheit und Liebe auch austeilen. Weitergeben. Öffne uns die Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Amen. In drei Wochen werden Inge und ich einen Bericht hier morgens im Gottesdienst über die Arbeit in Craiova geben. Nur zur Anmerkung. Betet ohne Unterlass ist eine Aufforderung Gottes im Neuen Testament. Was denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Also brauchst du mir jetzt nicht sagen, sondern dir selber die Frage beantworten. Hast du Schuldgefühle? Und denkst du, ich sollte mehr beten? Oder bist du resigniert und denkst du, das ist mir zu viel? Oder kommt bei dir der Gedanke auf, weil du das Wort einfach übergehst, das ist jetzt nicht dran. Es gibt ja so viele Aufforderungen im Neuen Testament, vor allem miteinander etwas zu tun zum Beispiel. Was ist Gebet? Beten ohne Unterlass, das ist die ständige Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Und das ist klar, das können eigentlich nur wiedergeborene Menschen tun. In ständiger Verbindung zu ihrem Herrn und Heiland zu sein. In der Bereitschaft, mit ihm zu sprechen und auf ihn zu hören. Denn er spricht nicht nur durch sein Wort, sondern er spricht ganz persönlich zu Menschen, die sich bekehrt haben, die ihm gehören, die Christen sind, die wiedergeboren sind, die neue Menschen sind. Spricht er ganz konkret, nicht akustisch, aber wenn du ihn anrufst, so Jeremia wird gesagt, wenn du mich anrufst, dann werde ich dir große Dinge zeigen, von denen du noch nicht weißt. Und Jeremia, der hatte nur ein begrenztes Altes Testament. Und so spricht auch Gott heute noch ganz persönlich und wir können auf ihn hören. Wenn wir diese Bereitschaft haben, ständig, ich will mal ein Fremdwort benutzen, angedockt zu sein bei Gott. An der Stelle möchte ich einen Einschub machen. Bist du ein wiedergeborener Christ? Das ist eigentlich ein Widerspruch, weil wenn man nicht wiedergeboren ist, ist man kein Christ. Wenn man nicht von Gott neu geboren wurde, dann ist man kein Christ. Es gibt nicht halbe Christen. Bist du ein Wiedergeborener, der das Evangelium weiß und darin lebt. Die beste und wunderbarste Botschaft aller Zeiten. Kennst du die? Kannst du die wiedergeben? Ende August habe ich euch durch dieses Hilfsmittel des wortlosen Büchleins, ich habe es wieder mitgebracht, habe ich euch gezeigt, was das Evangelium ist. Da ist zum ersten die goldene Seite. Die goldene Seite spricht davon, dass Gott Liebe ist und dass er eine goldene Stadt hat, in der er möchte, dass alle mit ihm auf ewig Gemeinschaft haben. Da gibt's eben nur ein Problem. Das Problem ist die schwarze Seite. Die schwarze Seite sagt, dass alle gesündigt haben und mangelnde Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Auch Menschen, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind und die manchmal Schwierigkeiten haben. Ich war schon immer dabei, vor allem in Rumänien treffe ich das wieder an. Ich war schon von Kind auf in der Gemeinde und dabei und habe gelernt zu beten. Und weiß aus der Bibel viele Dinge, die Schwierigkeiten haben zu akzeptieren. Ich bin ein Sünder und ich komme nicht in die goldene Stadt, wenn ich nicht umkehre. Und das sagt nämlich die rote Seite, weil Gott sich einen Weg ausgedacht hat in seiner Liebe, wie er Menschen, die von ihm nicht wissen wollen, sondern die selbstständig, ohne ihn zu fragen, in Verbindung mit ihm zu stehen, zu beten, auf sein Wort zu hören, gelebt haben. Wie die umkehren können, weil sie glauben, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus hingegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Goldene Stadt. Aber dieses Geschenk Gottes, das sagt die weiße Seite, das muss man annehmen. So viele ihn aber aufnahmen, die ihn eingelassen haben in ihr Leben, die gereinigt wurden durch das Blut Jesu Christi, denen gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen, die an seinen Namen glauben. Das ist das halbe Evangelium. Denn das ganze Evangelium hat auch noch einen grünen Umschlag. Und der grüne Umschlag sagt, dass wir auf dieser Erde belassen wurden, wenn wir uns bekehrt haben, damit wir Botschafter an seiner Stadt sind. Und Botschafter an seiner Stadt ist, das Evangelium zu kennen und darin zu leben. Und zum einen Menschen, die nicht gerettet sind, dieses Evangelium zu sagen, als Jünger unterwegs zu sein und in der Gemeinde andere ermutigen, auf diesem Weg zu gehen. Als Jünger zu wachsen. Und dazu verhilft das Gebet. Ständige Bereitschaft, auf Gott zu hören durch sein Wort und mit ihm Dinge abzusprechen. Das ist Gebet. Ich habe jetzt 6 Punkte, die einen Einblick geben in Gottes Wort über das Gebet. Ich weiß, das ist nicht allumfassend, Aber ein paar Eckpunkte brauchen wir, dass wir anfangen, ohne Unterlass zu beten. Das sind zuerst Vorbilder aus der Schrift. David ist eigentlich das größte Vorbild. Er hat in den Psalmen die meisten Gebete veröffentlicht. Und er war die Vorschau auf Jesus Christus. Und David betete, und das lesen wir als ersten Vers in Psalm 55. Wer seine Bibel dabei hat, der kann aufschlagen. Sie wird nicht wie in Rumänien an die Wand geworfen. Und dann müssen die Menschen keine Bibel mehr mitbringen. Und wenn sie eine mitbringen, dann auf dem Handy, auf dem Smartphone, weil das so bequem ist, das passt so besser in die Tasche, dass es ja niemand sieht, dass ich eine Bibel dabei habe. Ich bin ein bisschen sarkastisch, aber für manche ist es so. Und hier sagt David im 55. Psalm, Vers 17 und 18, ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Jesus tat dasselbe. Ich sagte schon, David war die Vorschau auf Jesus und Jesus hat genau das so gemacht. Abends, morgens und mittags gebetet. Beispiele dafür gibt es im Markus-Evangelium, wo gleich im ersten Kapitel berichtet wird, dass er morgens, bevor es hell wurde, auf einen Berg ging, eine einsame Stätte. Das war jetzt nicht Gründen, ja, sondern das waren halt Hügel. Wer schon in Israel war, der weiß, wie die Berge da so am See Genezareth sind. Früh morgens, bevor es hell wurde, hatte er Gemeinschaft mit seinem Vater. Und nachmittags, nach einer anstrengenden Arbeit, ich sag mal, die Begebenheit der Brotvermehrung, hat er seine Jünger weggeschickt über den See und ging auf einen Hügel und hat gebetet. Er wollte allein sein mit Gott. Ein einsamer Ort, und allen von uns ist diese Begebenheit am Abend im Garten Gethsemane vor Augen. Als er so gerungen hat mit Gott, dass er Blut geschwitzt hat und gesagt hat, wenn es eine Möglichkeit gibt, lieber Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist das neutestamentliche Abbild, das David uns vorgestellt hat. Daniel als Beispiel. Daniel hatte die Gewohnheit, dreimal am Tag zu beten. Er hatte Gebetszeiten in einem Turmzimmer, wo er alleine war. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging, als der, Nebukadnezar war's, das verboten hat, dass man außer ihm niemand anders anbeten soll. Für Jesus, Daniel und David war Beten ein Reden und Hören auf Gott, eine Herzenssache. Es war keine Pflichterfüllung. Und so sehen wir den Einstieg ins Gebet, den Jesus uns auch gibt in der Bergpredigt. Und das ist mein zweiter Punkt, Gebet im Kämmerlein. Da lernen wir das Einmaleins des Gebets im Kämmerlein. Dein Name multipliziert mit deinem Reich, multipliziert mit deinem Willen, das ist die Herrlichkeit, das ist die Ehre Gottes. Und am einfachsten wird das, wenn wir beten lernen wollen, indem wir ein Gebet des David nachsprechen aus dem 18. Psalm, Vers 2. Dort steht, herzlich lieb habe ich dich, o Herr, meine Stärke. Und wenn du ein Kind Gottes bist und Gott kennst, ganz persönlich, dann kannst du sagen, herzlich lieb habe ich dich, Abba. Herzlich lieb habe ich dich, Abba. Wer kann es schon auswendig? Wer möchte sagen? Genau. Schon einfach auswendig lernen, gell? Amboss. Herzlich lieb habe ich dich, Abba. Das dritte Punkt wäre täglich Gott preisen. Auch hier ist uns wieder David ein Vorbild. Im Psalm 145, Vers 1 und 2 sagt er, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich, ohne Unterlass. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Was für Namen haben wir denn jetzt gehört? Abba, als Gläubige. Mein Gott, Yahweh. Du König. Yahweh Roi. Wenn wir, das habe ich auch erst viel später in meinem Christenleben erkannt, wenn ich die Psalmen lese, da kommt überall vor, dass wir den Namen Gottes preisen sollen. Aber welche Namen? Es gibt über 100 Namen, die Gott hat. Und da braucht man nicht Hebräisch oder Griechisch können, da kann man googeln. Und dann sprich mal Gott mit einem anderen Namen an. Ich habe mir eine Liste gemacht für jeden Tag, ein anderer Name, mit dem ich Gott preise. Heute Morgen war Elohim dran oder Elohim. Der einzige Gott. Also dritter Punkt war täglich Gott preisen. Und auch diese Gewohnheit hatte Jesus Christus. In vielen Gegebenheiten sehen wir das oder in einigen Gegebenheiten. Eine möchte ich rausgreifen und zwar aus Johannes 11. Was steht in Johannes 11? Also wenn man es nicht weiß, schlägt man auf und liest die Überschrift. Und was steht da? Jesus, die Auferstehung und das Leben. Und hier sehen wir das letzte Messias-Zeichen, das Jesus tut. Er erweckt jemand aus dem Toten. Das ist Lazarus. Und in den Versen 41 und 42 sehen wir ein Beispiel dafür, wie Gott gedankt hat und ihm gepriesen hat. Vers 41 heißt es, da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Vers 42, ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menschen willen habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Dass du mich als Messias gesandt hast. Und das war das letzte Messiaszeichen, das er tat. Und es gab keine Entschuldigung damals für die Juden, dass sie das nicht hätten erkennen können. Und es gibt heute keine Entschuldigung für uns, dass wir nicht erkennen können, wir brauchen einen Heiland und Erretter. Und einen Helfer für dieses Leben, wozu er uns in dieser Zeit gelassen hat. Und die Zeit ist meines Erachtens nicht 5:12, wie sie hier heißt. Der Herr ist nahe. Kauf die Zeit aus. Und deshalb brauchen wir den vierten Punkt, die Bitte für mich selbst im Kämmerlein. Und die Bitte, die auch David Gott gegenüber, jetzt steht da nicht täglich, vorgebracht hat, aber ich sage, das ist eine tägliche Übung. Dort steht nämlich im Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf Bösem, auf einem Umweg bin als Christ. Und leite mich dann zurück auf deinen Weg, dein Reich, dein Name, dein Wille. Auf den ewigen Weg. Wir sind täglich Versuchungen ausgesetzt und deshalb brauchen wir auch täglich dieses Gebet. Erforschung Gottes, wir haben es in dem einen Lied gesungen, geschieht nicht nur durch sein Wort. Denn wir alle haben eine rosarote Brille auf. Die Selbstwahrnehmung ist getrübt. Die trübt uns der Teufel ein durch Versuchungen. Und wir brauchen auch die Fremdwahrnehmung. Und das galt schon im Alten Testament. David und Nathan. Wisst ihr, was da in der Beziehung stattgefunden hat? David hatte gesündigt. Und dann hat Gott Nathan geschickt. Nathan hat ihm ein Gleichnis erzählt, was mit dem Mann geschehen sollte, der das einzige Schaf eines anderen gestohlen hat. Und David in seiner rosaroten Brille sagt, der ist des Todes, wenn ich es recht verstanden habe. Und Nathan musste ihm sagen, du bist der Mann. Und er hat das Risiko auf sich genommen, einen Kopf kürzer zu sein, vor dem König zu treten und ihm die Wahrheit zu sagen. Und David war fähig dazu, nicht nur als König. Er hat Uriah umbringen lassen. Eine Sünde gebiert die andere. Und David hat begriffen, ich bin der Mann. Und hat den Psalm 32 geschrieben. Ist umgekehrt. Die Bitte für mich selbst im Kämmerlein. Kürzlich hat ein Bruder zu mir gesagt, Manfred, warum bist du so ungeduldig? Ich hatte ihn vorher verletzt. Ich habe das gar nicht bemerkt. Und das macht dann frei für die Fürbitte im Gebet, im Kämmerlein. Das ist der fünfte Punkt. Und das ist großartig im Neuen Testament, dass das möglich ist, dass es das gibt, dass wir auch für andere beten können. Und auch miteinander beten können, das hören wir nachher noch kurz. Das ist eine Lektion im Miteinanderkurs, der jetzt angefangen hat und nächste Woche als zweiter Kurs beginnt. Füreinander und miteinander beten. Das gab's im Alten Testament nicht. Das ist die Frucht des neuen Bundes, wenn der Geist Gottes in einem bekehrten Menschen lebt. Paulus erwähnt es in Epheser 6, Vers 17, beziehungsweise 18. Epheser 6, Vers 18 und 19. Aber ich lese schon ab Vers 17, damit wir den Zusammenhang haben. Da sehe ich ein paar Jugendlichen fleißig in der Bibel beten. In meiner Zeit, als ich gläubig wurde, da gab es in unserer Gemeinde in Tübingen den Schwertdrill. Den hat man in der Jugend angefangen oder bei den Kindern und den hat man auch in der Bibelstunde weitergeführt. Der Schwertdrill geht so, da wird eine Bibelstelle aufgesagt und wer als erstes die vorliest, kriegt einen Punkt. Was glaubt ihr, wie motiviert die Kinder sind, sich in der Bibel auszukennen? Die brauchen kein Register. Also, Epheser 6, Vers 18 und 19, jetzt haben es auch die Jugendlichen da vorne gefunden. Ab Vers 17 schon, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, alle Zeit, ohne Unterlass, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, den Arbeiter und Missionar, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Dafür ist nicht nur der Paulus rumgereist, sondern das sollen wir auch tun in unserer Umgebung. Aber hier steht noch, betet für alle Heiligen. Und das sind nicht die Millionen auf der ganzen Erde gemeint, sondern das sind die gemeint, mit denen wir Gemeinschaft haben. In der lokalen Gemeinde. Für alle Heiligen. Das soll man nicht ausgrenzen nach Sympathie. oder mit denen man öfters Gemeinschaft hat, nur für die zu beten oder für die zu beten, wenn jemand krank ist, ja? Paulus hat, das können die aufschreiben, die was zum Schreiben dabei haben, uns den Ephesern, den Philippern und den Kolossern und gleichzeitig uns drei grundlegende Gebete, die wir füreinander tun können, notiert. Schreibt die doch raus, wenn ihr für jemand anders beten wollt. Wir können die jetzt nicht alle lesen, aber das erste steht in Epheser 3, 13 bis 21, dann Philipper 1, 9 bis 11 und Kolosser 1, 9 bis 11. Betet für alle in der Gemeinde, dass der Herr das tut, was da steht, zum Beispiel. Und zweitens betet auch für die Arbeiter. Für die, die den Dienst tun in der Ernte. Lukas 10, 1 bis 2 steht, die Ernte ist reif, bittet den Vater, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Wann hast du das letzte Mal das Gebet gesprochen? Schlecht. Nachdem ich gesagt habe, herzlich lieb habe ich dich, Abba, und dich preise ich, mein Jahwe Roi, und prüfe mich, wie ich's meine. Das Gebet zu sagen, Vater im Himmel, sende Arbeiter in die Ernte. Aber vielleicht könnte ja Gott sagen, geh! So wie er zu Abraham gesagt hat, geh! Beten für Arbeiter auch in der Gemeinde. Wann hast du das letzte Mal für die Sonntagsschulmitarbeiter gebetet, die einen wichtigen Dienst haben hier in der Gemeinde, die Kinder haben in der Sonntagsschule, die wissen vielleicht die Namen von den Mitarbeitern, die ihre Kinder betreuen, aber die anderen, was ist mit denen? Und zwar hat Paulus nicht aufgerufen, betet dafür, dass ich nicht, wenn ich nach Trojas fliege, unter die Räuber falle. Er ist natürlich nicht geflogen, sondern hat eine anstrengende Reise gehabt. Und es wird viel aufgezählt, was er alles da erlebt hat. Aber er sagt hier, dass mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Eine Schwester hat mir am Ende letzten August gesagt, wo kriegt man so ein Büchlein? Habe ich gesagt, ja, das kann man bei der KEB, Kinderevangelisationsbewegung, bestellen. Oder mach's dir doch selber. Brauchst ja nicht gleich dieses große Format haben, sondern ein kleineres geht besser in deine Handtasche. Und mit der Zeit weißt du das auswendig, brauchst du gar nicht mehr diese Hilfsmittel. Wenn man es anwendet, dann hat man das schnell intus. Also hat Paulus gebetet, betet für mich, dass ich ein Zeugnis bin für dein Wort. Und wisst ihr, Jesus gibt darauf eine Riesenverheißung. Und die lesen wir kurz im Johannes 14. Was steht im Johannes 14? Da ist zum einen von der goldenen Stadt die Rede, also es wird ja nicht so ausgedrückt, aber das ist gemeint, wenn Jesus sagt, ich gehe hin und euch eine Stätte zu bereiten. Wo soll er denn die Stätte bereiten? Dass wenn ich da, dort bin, ihr auch in Ewigkeit bei mir seid. Da ist ja die goldene Stadt gemeint. Und dann erklärt er gleich nochmal das Evangelium in Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das ganze Evangelium. Er ist nicht nur der Weg und die Wahrheit, niemand kommt zum Vater denn durch mich, sondern auch des Lebens. Er rüstet uns zu für das Leben hier auf dieser Erde als Botschafter an seiner Stadt. Und dann sagt er in Vers 12, in Kapitel 14, Johannes 14, sagt er in Vers 12, und du kannst dir das anstreichen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und der Zusatz, weil ich zu meinem Vater gehe, weist darauf hin, was wir nach seiner Himmelfahrt tun sollen. Botschafter an seiner Stadt sein, Gemeinde bauen, so wie sie uns das Neue Testament zeigt. Das sind die größeren Werke. Dafür hat jetzt der Herr zuerst mal den Petrus auserwählt, unter den Juden das bekannt zu machen, und dann nachher den Paulus erwählt, unter den Heiden das bekannt zu machen. Und das erwählt er uns jetzt, dazu erwählt er uns jetzt. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, angenommen als Heiland, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und Frucht bringen heißt, auf dem Fundament Jesus Christus mit Gold, Silber und Edelsteinen aufbauen. Gemeindebau. Und dann verspricht er in Vers 13 und 14, und das ist die doppelte Verheißung. Vorher hat er schon gesagt, wahrlich, wahrlich. Also das heißt, die Betonung, so soll sein. Und jetzt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, dass das Reich komme, dass sein Wille geschehe, dass sein Name geheiligt wird, das will er tun. Und Vers 14, denn wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt kommen wir zur Gebetspraxis noch zum Schluss. Also mit dem Kämmerlein fängt's an. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Und bete. Und dann später im Vater Unser sagt er das, wie das sein soll. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Soll man zum Vater, zum Abba sagen. Allein sein irgendwo, wo man nicht gestört wird. Kennt ihr die Geschichte von Wesleys Mutter? Die Mutter von Wesley hatte 19 Kinder. Da bleibt keine Zeit für viel Stille an einem einsamen Ort auf einem Hügel. Aber die hatte die Gewohnheit, dass sie ihre Schürze, ihre Arbeitsschürze über den Kopf schlug. Und jedes der Kinder wusste, jetzt betet meine Mutter. Und da gab's Stille, da gab's Ruhe, da war Disziplin. Und da hampeln die Kinder nicht rum, wenn man am Tisch sitzt und sagt, jetzt beten wir. Das war ist ein gutes Beispiel. Such dir als, ich gehe nachher noch kurz drauf ein, als Frau, als Vater, als Mutter, Zeit mit deinem Gott. Das zweite in der Gebetspraxis ist das öffentliche Gebet und das fängt an in der kleinen Gruppe. Miteinander beten. Zu zweit oder zu dritt, weil da Jesus dann mitten unter denen ist. Ja, verspricht er in Matthäus 18, Vers 18 und 19. Kapitel 18, 18 und 19. Und das ist doch das allererste, dass du mit deinem Ehepartner, wenn du verheiratet bist, betest. Und wenn du über irgendeine Sache übereinkommst mit deinem Partner, dann verspricht er was. Also wir schlagen noch auf, Matthäus 18. Heute gibt's ein bisschen mehr Bibelarbeit. Vers 19, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll ihnen das zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Was ist hier die Verheißung? Das ist für manche zu leicht. Ja, die Verheißung ist, der Vater wird's tun. Jesus hat's versprochen und vorher haben wir gehört, dass er ihm gedankt hat, weil er weiß, dass er alle Gebete erhört. Also, als Ehepaar beten. Am Anfang unserer Ehe musste man das erst lernen, aber wir haben's gemacht. Und dann in der Mitte unseres Lebens, als viel Arbeit anstand, sowohl beruflich als auch gemeindemäßig, haben wir das vernachlässigt. Und haben gedacht, wir könnten es alleine schaffen, die Arbeit. Erst jetzt wieder in den letzten paar Jahren, wo wir in Craiova unterwegs sind, haben wir gemerkt, ohne gemeinsames Gebet als Ehepaar geht der Dienst nicht. Wir können andere Menschen nicht verändern. Aber der Herr kann's, wenn wir beten. Dann in der Familie beten. Ihr Väter, einmal in der Woche Familienandacht. Das ist nicht die Aufgabe, die erste Aufgabe der Gemeinde, dass die Kinder unterwiesen werden, dass die Kinder beten lernen. Das ist eure Aufgabe als Väter. Und auch die Mütter haben eine Aufgabe. Wenn dein Kind in die Schule geht, verabschiede es mit einem Gebet. Wenn du es in den Kindergarten bringst, gib ihm einen Kuss und sag, der Herr behüte dich. Und die werden sich am Anfang schämen. Aber die werden sich daran erinnern, dass ihre Mutter für sie gebetet hat. Oder Mütter, die sich zusammentun in einem kleinen Kreis und für die Schwierigkeit mit den Teenagern beten. Und manchmal zeigt der Herr, dass die Schwierigkeiten bei den Eltern liegen und nicht bei den Teenagern. Oder nicht ausschließlich bei den Teenagern. Sich treffen und das in irgendeiner Sache vor den Herrn bringen und die Verheißung in Anspruch nehmen, dann wird Gott etwas tun. Oder die Ältesten, wenn sie für eine Perspektive und Einigkeit in dem wichtigen Dienst, die Herde zu weiden, zu hüten, zu führen, beten. Mit Erschrecken habe ich gehört, dass wenn die Brüder sich in Rumänien treffen, dann machen sie ein Einleitungsgebet. Dann betet einer kurz, dankt Gott, dass sie sich treffen können. Und wenn sie auseinandergehen, bittet einer, danke, dass wir jetzt schlauer sind. Ich übertreibe ein bisschen, ja. Aber dass die zusammenkommen, um zu beten, das kennen sie nicht. Und dann noch ganz kurz zum öffentlichen Gebet in der Gemeinde. Also zu zweit oder im Hauskreis, damit fängt es an, dass man das lernt. Das Gebet, und da empfehle ich kurze Gebete. Konkrete Gebete, konkrete Fürbitte. Beispiel, eine Mutter kommt ins Krankenhaus. Dann sagt man, die kommt ins Krankenhaus, hat zwei Kinder. Dann betet man, Herr, hilf, dass die wieder gesund wird. Und dann machen wir in Gedanken ein Häkchen hinter das Gebetsanliegen und dann gehen wir zum nächsten Gebetsanliegen. Aber es könnte auch so sein, dass wir sagen, Herr, du kennst auch diese schwierige Situation jetzt für diese Frau. Gib ihr Ruhe und deinen Frieden. Der zweite betet und zeigt den Ärzten die richtige Diagnose. Und der dritte sagt, und hilf dem Mann daheim mit den zwei kleinen Kindern. Und der vierte sagt, und wenn wir als Gemeinde irgendwie helfen sollten, zeig uns, wie wir das machen können. Und dann nimmt man das Gebet mit in den Alltag, in die Fürbitte im Kämmerlein. Und wenn die Frau wieder entlassen wurde, dann fragt man nach. Was war? Wie geht's? Wofür können wir jetzt beten? Also im kleinen Kreis, im Hauskreis, konkrete Anliegen vorbringen und den Lobpreis und den Dank nicht vergessen. Das ist ja wunderbar hier und der Erntedank ist sehr wichtig. Ich halte ihn wichtiger wie Weihnachten. Weil da weiß man, dass man nicht nur an einem Tag im Jahr dankbar sein soll, sondern gib uns unser tägliches Brot. Da erinnert man sich an dieses Fest. Und an Weihnachten erinnert man sich an die Geschenke, die man bekommen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Dann kommt noch das Gemeindegebet. Und wie das organisiert wird, das liegt in der Verantwortung der Gemeindeleitung. Aber biblisch sehe ich hier 5 Anliegen, die uns die Bibel sagt. nämlich einmal um Arbeiter, das haben wir schon gehabt, Lukas 10, 1 und 2, ich kann es jetzt nur noch ganz kurz erwähnen, um für die Missionare beten, die wir nicht nur im Gebet, sondern auch finanziell unterstützen und tragen. Dazu haben wir Missionskasse. Aber das Gebet hat erste Priorität. Für Verfolgte in dieser Zeit, über 100 Millionen Christen sind verfolgt. Hat mal jemand geschätzt. Für Regierungen, also heutzutage muss man nicht nur für die eigene Regierung danken, weil die ist ja so verflochten mit anderen. Da muss man auch für andere Regierungen danken. Das kann man öffentlich machen im Gemeindegebet. Und für Israel zum Schluss. Paulus hätte sein Leben für Israel gegeben. Warum sollten wir nicht bereit sein, für dieses Volk zu beten? Der Bruder, der jeden Sonntag für Israel gebetet hat, schon das ist, muss ich ehrlich sagen, mir aufgestoßen ist, weil er sonst nichts anderes wusste. Ist leider nicht mehr in unserer Gemeinde, der uns erinnert hätte, betet doch auch für Israel. Es ist ja gerade ruhig dort. Ja? Hat mir gefallen, als wir diese Gebetstage hatten und wir auch für Israel gebetet haben. Betet ohne Unterlass, das ist nicht schwer. Das ist Übungssache mit Herz. Man muss nur anfangen. Herr Jesus, jetzt haben wir heute viel gehört über das Reden mit dir. Zeig uns, wo wir persönlich angesprochen sein sollen, was wir verändern können im eigenen Leben und wo du uns gebrauchen willst, so sei es.